Danke, Jesus, dass das absolut ausreicht. Dein Name. Danke, dass in deinem Namen wir alles haben. Danke, dass in dir alles vollbracht ist. Danke, dass du alles getan hast, was zu tun war. Und dass wir uns einzig und allein auf deinem Namen berufen dürfen. Herr, all das, was wir haben, all das, was wir mitbringen, all das, was wir tun, was heute passiert, das ist nur eine Folge von dem, dass wir dir begegnet sind, dass wir dich kennengelernt haben. Und das hat unser Leben einfach verändert. Danke. Danke, Jesus, für das, was du getan hast. Und danke, dass du heute da bist, um einzuladen, um zu rufen, dass Menschen dir begegnen. Amen. Vielen Dank, liebe Band, fürs Mit hineinnehmen. Wollen wir der Band und Jesus einen Applaus geben? Dankeschön. Ja, stell dir vor, du bist Teil einer jungen, wachsenden Kirchengemeinde. Die entwickelt sich großartig. Hunderte, tausende Menschen kommen zum Glauben. Es passieren übernatürliche Dinge. Kranke Menschen werden geheilt. Und alles ist im Aufbruch und plötzlich bricht Verfolgung aus. Freunde werden bedroht, festgenommen, vertrieben. Einer eurer Leiter wird gesteinigt und du merkst, meine Heimat, meine Stadt ist kein sicherer Ort mehr und ich muss fliehen. Genau das ist den ersten Christen passiert. Den Menschen, die zuerst an Jesus gläubig wurden in Jerusalem. Wir sind ganz am Anfang der Geschichte des Christentums. Jesus hat ungefähr 3 Jahre nicht ganz gewirkt, war unterwegs als Lehrer, als Wanderprediger. Und dann wurde er festgenommen, fälschlicherweise angeklagt. Er wurde zum Tode verurteilt und hingerichtet. Aber er ist nicht tot geblieben. Am dritten Tag ist er wieder lebendig geworden, auf wundersame Art und Weise. Hat mit seinen Jüngern noch 40 Tage Zeit verbracht. Und da, spätestens dann war allen klar, boah, dieser Jesus ist wirklich der, der er vorgegeben hat zu sein. Und dann hat Jesus sie verlassen, hat gesagt, aber alles gut, ihr könnt weitermachen, nicht mit eigener Kraft, nicht aus euch heraus, sondern es dauert ein bisschen, dann kommt der Heilige Geist auf euch und dann könnt ihr genau das fortführen, was ich getan habe. Und tatsächlich, 10 Tage nachdem Jesus in den Himmel auffährt, kommt der Heilige Geist, erfüllt die Menschen, sie fangen an, so ganz komische Dinge zu tun, plötzlich reden sie irgendwas, was die anderen nicht verstehen, die ganze Stadt ist in Aufruhr und Petrus, einer der Apostel, einer der Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, ergreift die Gelegenheit und fängt an zu predigen. Als Reaktion darauf bekehren sich 3000 Menschen und das bleibt nicht so. Sie machen weiter. Es geschehen Wunder. Lahme werden geheilt. Stadtbekannter Lama, der da gelegen hat, der nicht laufen konnte. Gelähmter Lama klingt auch gut. Und irgendwie kommt wieder die Stadt in Aufruhr. Petrus predigt schon wieder. Es bekehren sich wieder Tausende von Menschen. Und die Leute, die zu dieser Kirchengemeinde gehören, die denken, wow, bald kommt der Himmel auf die Erde. Aber es passiert genau das Gegenteil. Auf einmal läuft es nicht ganz so locker, entspannt und voller Freude, weil plötzlich werden sie verdächtig, werden bedroht. Plötzlich fängt man an, sie einzuengen, zu verfolgen, ihnen Dinge zu verbieten und man verhaftet sogar jemanden und vollzieht sofort den Todesurteil an ihm. Das war ein Prediger namens Stephanus. Und jetzt könnte man meinen, okay, das war der Wendepunkt. Ab diesem Moment ist das Wachstum gestoppt. Es funktioniert nicht mehr. Sie werden nicht mehr mutig sein und sie werden wahrscheinlich sich alle verstecken und nichts mehr tun. Aber nein, durch dieses Ereignis hat Gott etwas ausgelöst. Und zwar, dass die Christen aus Jerusalem anfingen, sich in der ganzen Region auszubreiten. Sie sind geflohen. Sie wurden zu Flüchtlingen. Sie flohen in Nachbarstädte, in Nachbarländer. Und einer dieser Flüchtlinge hieß Philippus. Dieser flieht ins Nachbarland Samarien. Und ich weiß nicht, wie es euch gehen würde, wenn ihr das erlebt habt. Nehmen wir mal an, Allah, darf ich dich mal missbrauchen hier. Stellt euch vor, hier würde das passieren. Man würde Allah hier öffentlich auf der Straße hinrichten, weil er hier predigt und die Kirche am Ostbahnhof würde sich irgendwie auflösen und ihr flieht alle in die Nachbarstädte, Nachbardörfer. Was würdet ihr dort machen? Wahrscheinlich würdet ihr sagen, boah, also das, was Allah passiert ist, bitte, bitte Herr, bloß mir nicht. Ich werde bloß nicht von Jesus erzählen. Nicht, dass hier auch noch die Leute auf die Idee kommen. Aber nein, die Menschen, die fliehen, sie sind mutig. Sie nehmen das mit, was sie erlebt haben. Kein Tod schüchtert sie ein, keine Gefahr, sondern sie fangen an zu predigen und Philippus auch. Philippus predigt im Nachbarland Samarien, eigentlich so halb legal, weil sie waren keine echten Juden, das war so ein Mischvolk. Und dort geschieht ein Wunder. Diese Menschen, mit denen die Juden eigentlich nichts zu tun haben wollten, sie hatten Stress miteinander, sie glauben diesem Juden das, was er über Jesus erzählt, und auch sie kommen zum Glauben. Hunderte, wahrscheinlich Tausende von Menschen. Als Zeichen dafür lassen sie sich taufen und noch ist die Welt in Ordnung. Und jetzt steigen wir in die Geschichte ein, die heute wirklich wichtig ist. Dieser Philippus war dann da und dachte, hey, wow, hat doch was Gutes, diese Verfolgung. Und schaut mal, was hier passiert ist. Tausende von Menschen sind zum Glauben gekommen. Ich bin hier. Ich bin mir ziemlich sicher, ich werde der Pastor dieser Kirchengemeinde. So dachte er. Er dachte, wow, Jesus, guck mal, so viele Menschen, die sich entschieden haben, die jetzt geführt werden müssen, denen man jetzt erklären muss, wie das jetzt funktioniert. Ne? Und wir müssen jetzt so einen Gottesdienstablauf festlegen und wir müssen Gruppen einrichten und Hauskreise und eine Lobpreisband und so. Wer macht das denn alles? Ich übertreibe jetzt ein bisschen. Ne? Aber ich stelle mir vor, wie Philippus da war und dachte, ich bin angekommen. Und genau in diesem Moment wendet sich Gott an ihn und sagt, Philippus, du bist hier fertig. Philippus, mach dich auf den Weg. Und ich weiß nicht, wie es euch geht. Mir scheint es so, dass immer dann, wenn wir das Gefühl haben, es läuft etwas gut, dann sagen wir, boah, hier bin ich richtig, hier bleibe ich. Aber nur weil etwas gut läuft, heißt es nicht, dass du an deinem Platz bist. Es ist schön, dass Gott das segnet, was du tust. Gott sieht dein Herz, deine Treue. Aber trotzdem ist es unsere wichtigste Aufgabe, immer und immer wieder zu hören, was ist als nächstes dran? Gott, bin ich hier am richtigen Platz? Mache ich hier das, was du von mir willst? Bin ich hier richtig? Und Philippus, er hörte hin und er hörte, was Gott ihm sagte. Und er sagte ihm Folgendes. Wir steigen ein in die Bibelstelle, das steht im Buch der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte ist das vierte Buch im Neuen Testament, nachdem es ungefähr vier verschiedene Autobiografien von Jesus gibt, was er so gemacht hat. Er beschreibt die Apostelgeschichte, wie es nach Jesus weiterging. Und wir gehen ins Kapitel 8, Verse 26 bis 31. Philippus aber bekam von einem Engel des Herrn folgenden Auftrag. Ich weiß nicht, wenn ihr sowas liest, wie es euch damit geht. Ich glaube, die meisten stellen sich vor, da kam irgendein Engelchen angeflogen, so mit einem nackten Bauch, ein kleines Flatterflügelchen. Also man verdreht heute so ein bisschen das Bild eines Engels. Engel waren himmlische Wesen. Wenn sie da waren, haben sie die Präsenz Gottes mitgebracht. Und wenn sie da sind, dann chillst du nicht und sagst, ha, guck mal, ein Engelchen, sondern da fällst du vor Ehrfurcht, vor Staunen auf den Boden und denkst, was ist jetzt? Weil göttliche Gegenwart, sie zeigt dir, wie weit weg du bist als Mensch, wie wenig du vor Gott bestehen kannst. Und ich stelle mir vor, wie Philippus da war, noch voller Freude, vielleicht voller Stolz und Mut. Boah, ey, was hier gelaufen ist durch mich. Und dann kommt der Engel und sagt, entspann dich mal. Während Philippus dachte, dass so viele Menschen ihn jetzt brauchen, wendet sich der Engel an ihn, in welcher Form auch immer, ich kann es nicht genau beschreiben, aber er sagt, ich zeige dir jetzt, was wirklich wichtig ist. Und er sagt weiter, mach dich auf den Weg in Richtung Süden, benutze die gemeinsame Wüstenstraße, die einsame Wüstenstraße, die von Jerusalem nach Gaza hinführt. Und wenn ihr geografisch ein bisschen zu Hause seid, Samarien ist hier im Norden, im Süden ist Jerusalem. Jerusalem, von wo Philippus geflohen ist, Richtung Norden. Und der Engel sagt zu ihm, geh Richtung Süden. Okay, manchmal müssen wir zwischen den Zeilen lesen. Und ich weiß nicht, was Philippus dachte, aber jetzt geht der Auftrag weiter. Philippus machte sich auf den Weg und als er die Straße entlang ging, kam dort in seinem Reisewagen ein Äthiopier gefahren, ein Eunuch. Es handelte sich um einen hohen Würdenträger, den Finanzminister der Kandake, der äthiopischen Königin. Der Mann war in Jerusalem gewesen, um den Gott Israels anzubeten und befand sich jetzt auf der Rückreise. Er saß in seinem Wagen und las im Buch des Propheten Jesaja. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, also jetzt nicht der Engel, jetzt der Heilige Geist, auf allen Ebenen kommuniziert Gott mit ihm. Der Heilige Geist sagte zu Philippus, geh zu dem Wagen dort und halte dich neben ihm. Philippus lief hin und als er neben dem Wagen herging, hörte er den Mann laut aus dem Buch des Propheten Jesaja lesen. Verstehst du denn, was du liest? Fragte er ihn. Wie kann ich es verstehen, wenn niemand es mir erklärt? Erwiderte der Mann. Und er bat Philippus aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Philippus ist also auf dem Weg und er merkt, wie Gott jetzt ihn von einer Menge wegführt, um sich einem einzelnen Menschen zuzuwenden. Und das ist wieder so typisch Gott. Wir wahrscheinlich, wir menschlich und rational und mit unserer Verantwortung, und ich als Pastor würde wahrscheinlich auch sagen, das kann nicht von Gott sein, dass ich jetzt hunderte von Menschen zurücklassen soll und mich für einen Menschen entscheide, mir Zeit nehme für einen Menschen. Aber Gottes Wege sind so. Und Gott sagt einerseits, ja, ich sehe die ganzen Menschen, ich sehe auch die Mengen, ich sehe die Massen, aber ich sehe vor allem auch den Einzelnen. Und das ist so gut, das darfst du wissen, wenn du heute hier bist und du denkst, wer bin ich schon? Was habe ich schon zu sagen? Was habe ich schon für eine Bedeutung? Aber Gott hat es möglich gemacht, dass du heute hier bist, weil er dich sieht, weil er dich persönlich sieht, weil er dich kennt. Philippus dachte, wie kann man das, was ich jetzt erlebt habe, noch toppen? Und der Heilige Geist macht ihm klar, ich muss gar nichts toppen. Wir müssen in unserem Leben nicht von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Diese Bibelstelle wird so oft missverstanden, dass wir von Herrlichkeit zu Herrlichkeit verwandelt werden. Und manche denken, wir werden immer herrlicher und von einer Herrlichkeit zur nächsten. Aber eigentlich steht da von seiner Herrlichkeit zu uns. Von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Wir werden herrlicher durch die Begegnung mit ihm, durch die Zeit mit Jesus. Nicht, wir werden herrlicher und herrlicher und herrlicher, weil wir von einer Herrlichkeit zur nächsten gehen. Aber Philippus dachte wahrscheinlich so. Und nun sieht er einsame Wüstenstraße Richtung Süden, Hilfe, da ist doch auch Jerusalem irgendwo. Und dann begegnet er diesem einen Menschen. Um diesen Text richtig zu verstehen, was hier passiert ist, müssen wir eine Information etwas entfalten. Und manchmal ist es so, dass ein Wort einfach alles ändert. Diese Information, die hier steht, ist der Begriff Eunuch. Ich weiß nicht, ob ihr euch damit schon mal beschäftigt habt, sehr wahrscheinlich, wenn ihr schon länger Christen seid. Ein Eunuch war jemand, der zeugungsunfähig gemacht wurde. Es war üblich damals, dass wenn du in eine hohe Stellung aufsteigst, eine hohe Position hast, am Hof des Königs lebst, dass der König dafür sorgen musste, dass du für sein Harem keine Gefahr darstellst. Dass du nicht nur durch schlechtes Verhalten dazu beiträgst, dass du irgendwie auch noch Nachkommen vielleicht mit seiner Frau oder wem auch immer bekommst. Auf jeden Fall ein Mann, der so weit aufgestiegen ist, er musste sich dafür entscheiden, zeugungsunfähig gemacht zu werden oder entmannt zu werden. Und dieser Äthiopier, der hohe Beamte, ist nun unterwegs. Er war, heißt hier, in Israel, um den Gott Israels anzubeten. Er war in Jerusalem. Er ist viele tausende Kilometer, über 1000 Kilometer gefahren. Und das zeigt schon, dass er auf der Suche war. Er hatte irgendeine Sehnsucht. Weil wer schon, man weiß, geografisch ist das mit dem heutigen Äthiopien nicht 1:1, aber es ist auf jeden Fall Afrika. Also er ist weit gefahren und er hat diesen langen Weg auf sich genommen. Das bedeutet, er suchte wirklich nach Gott. Er wollte den Gott Israels anbeten. Und er kam nach Jerusalem voller Erwartung, weil er dort diesem Gott begegnen wollte. Er hat gehört, dass der Gott der Juden da irgendwie im Tempel wohnt. Und er kommt voller Erwartung, um dort anzubeten. Und wenn wir die Bibel nicht lesen, nicht studieren, würden wir sagen, er hatte dort wahrscheinlich eine gute Zeit und war jetzt auf dem Weg. Hatte einen mega Lobpreisabend am Reformationstag, 2,5 Stunden mit dem Bus gefahren, habe ich gehört, war da jemand da am Freitag, und fährt nach Hause und denkt, wow, war ein toller Gottesdienst. So könnte man das hier hineinlesen, wenn man die Bibel nicht kennt. Wenn man aber das, was in der Bibel steht, mit beachtet, dann müssen wir Folgendes sagen. Als er nach Jerusalem gekommen ist, in den Tempel, um dort den Herrn Israels anzubeten, wurde ihm die Tür vor der Nase zugeknallt. Denn ein Mann wie er hatte Grenzen dort. Für ihn gab es Grenzen aus jüdischer Sicht. Es gab zwei Dinge, die absolut nicht gingen. Das erste war, er war ein Ausländer, er gehörte nicht zum Volk Israel. Und wenn ihr euch mit dem Tempel ein bisschen beschäftigt, der Tempel war nicht nur der eigentliche Tempel, das Haus, sondern das ganze Tempelgelände. Es war ein Riesengebiet. Und wenn die Juden sagten, wir gehen zum Tempel hinauf, dann meinten sie das Ganze. Und für Ausländer war klar, wenn sie den Tempel, den Berg hinaufgehen, um in den Tempel hineinzukommen, dann kommen sie nicht weit. Sie kommen maximal bis zum Vorhof der Heiden. Das eigentliche Tempelareal, wo das Haus war, wurde eingegrenzt durch eine Mauer aus Steinen, eine Art Balustradenmauer. Und dort auf dieser Mauer war eine Tafel angebracht, die Ausländer mit dem Tod bedrohte, wenn sie diese Grenze überschreiten. Das heißt, wenn Menschen, die nicht zum Volk Gottes gehören, dahin gekommen sind und sie wollten in den Tempel, um anzubeten, spätestens hier war für sie Schluss. Man hat bei Ausgrabungen diese Tafeln gefunden. Diese Tafeln waren in Griechisch und in römischen Buchstaben geschrieben. Und da heißt es, man kann heute diese Tafel noch in einem Museum, in einem Israel-Museum, ich glaube in der Türkei gibt es das irgendwo, kann man die Tafel sehen. Und der Text klang folgendermaßen: Kein Fremder darf innerhalb der Balustrade und des Umgehungsgeländes um das Heiligtum eintreten. Wer ergriffen wird, ist selbst schuld an dem Tod, der folgt. Freundlich willkommen heißen an alle Ausländer. Das ist das eine. Das zweite war, er war nicht nur Ausländer, Äthiopier gehörte nicht zum Volk Gottes, er war auch noch ein Eunuch. Und zur damaligen Zeit war es selbstverständlich, dass wenn ein hoher Beamter eines anderen Landes kommt, dass er Eunuch sein muss. Um den Tempel zu bewachen, um diese Ordnung durchzusetzen, gab es damals die sogenannte Tempelpolizei. So was wie das Welcome Team. Okay, schlechter Vergleich, oder Jessica? Ja. Und es ist sehr sicher, dass so ein hoher Beamter mit seiner ganzen Gefolgschaft, wenn er dahin kommt, dass man ihm doppelt die Tür zuknallt. Und stellt euch vor, was da passiert auf diesem Tempelgelände. Vielleicht erinnert euch an diese Bibelstelle, als man beschreibt, wie Jesus einmal da zum Tempel gegangen ist und er sah die ganzen Viehhändler, die ganzen Wechsler und ist richtig ausgerastet und hat diese ganzen Tische umgeworfen und so weiter. Und es gibt ja viele Möglichkeiten, das auszulegen, warum Jesus so sauer war, weil diese ganzen Wechsler, die Viehhändler, ne, die haben ja Opfertiere verkauft oder die haben Währung gewechselt, damit du im Tempel spenden konntest. Die haben ja was Gutes getan. Aber Fakt ist, sie waren positioniert im Vorhof der Heiden. In dem Vorhof, wohin die Ausländer durften und weiter nicht. Das bedeutet, alle, die kamen, um irgendwie den Gott Israels anzubeten, sie hatten nur diesen Vorhof. Und Jesus wusste, er sehnte sich danach, dass alle Menschen irgendwie zu Gott kommen können. Und er wusste, sie kommen nicht weiter bis zu diesem Vorhof, als bis zu diesem Vorhof, aber hier haben sie keine Chance auf Gottesdienst. Da war ein Gewusel, ein Lärm, das Blöken der Schafe und die Händler und die Menschen schrien darum. Und Jesus sieht das Ganze und es trifft ihn und er wird richtig sauer, weil die Menschen dort Gott nicht begegnen können. Dieser Eunuch hatte viel auf sich genommen, um dahin zu kommen. Und dort wurde ihm in doppelter Weise die Tür vor der Nase zugeknallt. Und so war er auf dem Weg. Woher weiß ich das, dass die Eunuchen nicht dahin kommen durften? In 5. Mose 23 heißt es, ein Mann, der entmannt ist, darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen. Wir schaffen es heute nicht, das auszulegen, warum Gott so eine blöde Regel gemacht hat. Na, vielleicht, also okay, darf man das sagen als Pastor? Okay, also denken tut ja das ja schon, ne? Aber das Aussprechen ist vielleicht ein bisschen kritisch. Ne? Es gibt viele Möglichkeiten, das auszulegen, das schaffen wir heute nicht. Das Naheliegendste ist, Gott wollte damit sagen, kein Amt ist es wert, dass du dich verstümmelst. Kein Amt ist es wert, dass du dir das nehmen lässt, was ich dir gegeben habe, Fruchtbarkeit. Aber auf jeden Fall gibt es diese Bibelstelle und die Tempelpolizei, die war nicht einfach nur böse, sie hat das einfach nur durchgesetzt. Und diese Aussage, kein Entmannter darf in die Versammlung des Herrn kommen, auch hier kann man auf verschiedene Arten das auslegen. Das eine ist, man könnte sagen, er darf nicht in die Versammlung des Herrn kommen, das heißt, er darf nicht in den Tempel kommen. Oder es könnte sogar bedeuten, er darf nicht zu meinem Volk gehören. Denn damals war es durchaus möglich, dass du konvertiert bist. Wenn du nicht Jude warst, wenn du Ausländer warst, konntest du Jude werden und die Religion, den Glauben der Israeliten annehmen. Aber diese Aussage würde das ja schon wieder verhindern. Und so waren dem Mann einfach alle Wege versperrt und er war auf dem Weg nach Hause. Er war in Jerusalem, um anzubeten und ging nach Hause. Und hier begegnet ihm Philippus. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du so eine Kirche am Ostbahnhof besuchen würdest und man würde dir aus 2, 3 Gründen sagen, nee, also alle können bei uns kommen, aber du nicht, sorry. Du wärst auf der Suche nach Gott, du würdest Gott begegnen wollen, du hast da was gehört, man hat dir sogar eine Bibel geschenkt und du bist dann hierher gekommen, aber an der Tür sagt man, hier ist für dich Schluss. Wenn du willst, machen wir die Fenster auf beim Gottesdienst, kannst von draußen zuhören. Ich weiß nicht, wie es dir gehen würde, wenn du dann nach Hause, auf dem Weg nach Hause bist und dieser Finanzminister, er hätte jeden Grund zu sagen, bleibt mir fort mit eurem Gott. Was ist das für ein Gott? Was ist das für ein Glaube? Aber nein, er war weiter auf der Suche. Er hat weiter gelesen. Und ich glaube, das hat Gottes Herz bewegt. Und deswegen schickt er Philippus und sagt, lass diese 1000 Menschen. Ich will, dass du zu diesem einen gehst. Und er liest aus dem Buch des Propheten Jesaja. Und der Heilige Geist bewegt Philippus dahin und sagt, geh zu diesem Wagen. Und was Philippus jetzt macht, ist so gut. Er hält den Wagen an, sagt, im Namen Jesu, der Herr gebietet allen, Buße zu tun. Macht er nicht. Er läuft nebendran und hört zu. Er hört hin. Er hört hin, was macht dieser Finanzminister? Und wisst ihr, manchmal habe ich so das Gefühl, bei mir, vielleicht bei einigen anderen Christen auch, anwesend ausgeschlossen, dass wir am besten die Menschen überfallen würden sagen, was sie tun müssen und wie schlecht sie sind und dass sie sich bekehren müssen und dass sie Sünde, was sie tun, das ist schlecht und so weiter. Aber wie wäre es mit Zuhören? Wie wäre es mit, hey, ich interessiere mich für das, was dich bewegt. Ich verbringe Zeit mit dir. Ich bin bereit, einen Weg auf mich zu nehmen. Und Philippus hört hin. Und er hört bekannte Worte. Und ich glaube, wenn wir hinhören, was die Menschen um uns herum so bewegt und betrifft, werden wir auch hören, das kenne ich. Ah, da ist eine Mama, die echt Stress mit ihren Kindern hat. Da ist ein Mann, der Angst hat, dass er gekündigt wird, weil es gibt irgendwie Umstrukturierung im Betrieb. Ne? Und wir werden hören, hey, wir sind nicht weit weg voneinander. Wir kennen das und da können wir ins Gespräch kommen. Und Philippus hört, dass der Finanzminister aus dem Buch Jesaja liest und dann knüpft er genau da an und sagt, hey, ich höre, du liest aus dem Buch des Propheten Jesaja, verstehst du, was du da liest? Und so kommen sie ins Gespräch und den Rest erfahren wir gleich. Ich möchte dir sagen, wenn du heute hier bist und wenn du auf der Suche bist, Gott sieht das, Gott hört das. Und ganz egal, wo du herkommst, ganz egal, wie würdig oder unwürdig du dir vorkommst, ich möchte dir sagen, Gott hört dich und hier sind einige gute Menschen. Wir haben einige Philippusse hier und Philippinen, die bereit sind, dir zuzuhören, die bereit sind, mit dir ins Gespräch zu kommen. Weißt du, es ist bei uns nicht so, dass, boah, ich weiß nicht, Annika, darf ich dir widersprechen? Die Predigt ist nicht das Herzstück des Gottesdienstes. Also ich fühle mich geehrt, ja, aber das Herzstück sind die Menschen hier. Das Herzstück ist das Gespräch danach. Das Herzstück ist Gemeinschaft, denn wir Lobpreiser singen das immer wieder, ne? Da, wo zwei oder drei versammelt sind, da ist Gott unter ihnen. Wir sind der Tempel des Heiligen Geistes. Der Herr wohnt im Lobpreis seines Volkes, ne? Und wir sind heute so individualistisch geworden, dass wir das alles immer auf eine Person beziehen. Aber nein, im Miteinander, in der Gemeinschaft, da, wo Menschen zusammenkommen, da wird Gott wahrnehmbar. Und das ist das Herzstück. Ich in der Predigt oder Gott durch die Predigt kann Impulse setzen, aber wirklich umsetzen, wirkliche Veränderung geschieht im Miteinander, in der Gemeinschaft, nach dem Gottesdienst, unter der Woche, in Kleingruppen, in Teammeetings, wo auch immer ihr zueinander findet. Und ich lade dich ein, lass dich heute ansprechen. Wenn du neu bist, wenn du auf der Suche bist, sprich mit Menschen. Ist völlig egal mit wem. Pastor, weniger wichtig. Ja, ganz normale Philippusse und Philippinen. Und schaut, was jetzt passiert. Lesen wir weiter ab Vers 32. Der Abschnitt der Schrift, den er eben gelesen hatte, lautete: Man hat ihn weggeführt wie ein Schaf, das geschlachtet werden soll. Und wie ein Lamm, das beim Scheren keinen Laut von sich gibt, so kam auch über seine Lippen kein Laut der Klage. Er wurde erniedrigt und all seiner Rechte beraubt. Niemand wird über Nachkommen von ihm berichten können, denn sein Leben auf der Erde wurde ihm genommen. Der Äthiopier wandte sich an Philippus: Bitte, sag mir, von wem ist hier die Rede? Spricht der Prophet von sich selbst oder spricht er von jemand anders? Also er ahnt es schon. Da ergriff Philippus die Gelegenheit und erklärte ihm von dieser Schriftstelle ausgehend das Evangelium von Jesus. Der Abschnitt, den der Äthiopier gerade gelesen hat, stammt aus Jesaja Kapitel 53. Das ist ein sehr berühmtes Kapitel. Also viele Christen wissen teilweise dieses Kapitel auswendig. Und dieses Kapitel beschreibt, was viele Jahrhunderte später passieren wird. Das, was Jesus tun wird. Und das, was Jesus tun wird, was viele Jahrhunderte zuvor beschrieben wurde, ist noch nicht ein paar Jahre alt. Es ist alles noch frisch. Und Philippus denkt, wow, was für ein Zufall. Und natürlich glauben wir nicht an Zufälle, sondern wir glauben, dass Gott das geführt hat. Philippus beginnt genau dort und antwortet auf die Frage des Äthiopiers. Er sagt, diese Worte, sie sprechen von Jesus. Er ist dieses Lamm. Er hat gelitten. Nicht für sich selbst, nicht für die eigenen Fehler, sondern für uns, für unsere Schuld. Er hat alles auf sich genommen, was uns hätte treffen müssen. Und er hat es getan, damit der Zugang zu Gott nicht mehr abhängig ist von Nationalität, von Leistung, von körperlichen Voraussetzungen wie Beschneidung oder verstümmelt sein, entmannt sein. Der Weg ist offen, weil Jesus ihn geöffnet hat. Und das, was du gerade erlebt hast, ist nicht das, was Gott für dich hat. Und wisst ihr, manchmal können wir es vermasseln, so als Menschen. Ich bin Pastor einer großen Kirche. Es kommen so viele Menschen zu uns. Wir haben jeden Sonntag zwischen 15 und 25 Erstbesucher. Menschen, die wirklich zum allerersten Mal da sind. Und wir haben jahrelang diese Menschen verpasst, sie verletzt, sie nicht gesehen, sie nicht beachtet, weil wir halt so viele sind. Und wir haben angefangen, vor einigen Jahren daran zu arbeiten. Wir haben ein extra Team dafür, das sich auf diese Menschen konzentriert, oder sie sieht, sie mit ihnen ins Gespräch kommt und sie dann mit anderen connectet. Aber weißt du, wenn du heute hier bist und du wurdest irgendwie verletzt von Menschen, enttäuscht, vielleicht sogar in dieser Kirche, du hast das Gefühl, boah, sie interessieren sich null für mich. Ich möchte dir Folgendes sagen: Jesus interessiert sich für dich und deswegen gib ihnen bitte noch eine Chance, okay? Selbst wenn sie es verbockt haben. Wer Jesus vertraut, bekommt Zugang zu Gott und zwar als Familienmitglied, als Kind Gottes, nicht als Fremder, nicht als Ausländer, der dann irgendwie geduldet wird, sondern als jemand, der wirklich dazu gehört. Und an dieser Geschichte wird deutlich, warum diese Geschichte so eine Freude, so einen Triumph in sich trägt. Der Mann, der in Jerusalem an Grenzen gestoßen ist, dem man die Tür zugemacht hat, er sieht jetzt plötzlich eine offene Tür. Die Grenzen wurden aufgehoben durch das, was Jesus getan hat. Die Tür, die Menschen verschlossen haben, hat Gott nun aufgemacht. Und das ist nicht deshalb möglich, weil Gott seine eigenen Regeln jetzt ignoriert, weil er es sich anders überlegt hat, sondern weil Gott etwas getan hat. Er hat sich selbst hingegeben, er hat selbst diese Schuld auf sich genommen und er war übrigens mit seinem Sohn eins. Vielleicht kennst du diesen Gedanken, ne, dass es heißt, ja, was für ein grausamer Vater, der seinen Sohn auf die Erde schickt, damit er stirbt und damit der Vater irgendwie befriedigt wird. Die Schuld ist dann bezahlt. Aber es gibt so viele Stellen, die sagen, dass Gott mit seinem ganzen Sein in Christus war. Er hat nicht Jesus geschickt und hat vom Himmel zugeschaut. Er war mit ihm. Er war mit ihm verbunden. Und ich behaupte sogar, wir können ja da so eine Theologiestunde mal machen, in dem Moment, als Jesus das Gefühl hatte, vor dem Sterben, dass er komplett allein gelassen ist, er hat den Vater nicht mehr wahrgenommen. Und er hat ausgesprochen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann wird natürlich ausgelegt, na klar, Gott musste ihn verlassen, weil die ganze Sünde lag auf ihn und Gott konnte da nicht sein. Ich glaube, Jesus hat ihn nicht mehr gesehen, weil er nicht da war, sondern weil er in ihm war, weil er mitgelitten hat. Gott selbst hat sich geopfert. Ist nicht so wichtig, ob wir das so auslegen oder nicht, aber ich glaube, dass Gott jemand ist, der trägt. Der sagt, ich nehme es auf mich. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Jetzt wird es schön. Ab Vers 36 heißt es, als sie nun ins Gespräch vertieft die Straße entlang fuhren, kamen sie an einer Wasserstelle vorbei. Hier ist Wasser, rief der Äthiopier. Oh, hier ist Wasser. Und? Spricht etwas dagegen, dass ich getauft werde? Und er befahl, den Wagen anzuhalten. Es gibt ergänzende Bibelstellen, die aber in der ganz, ganz alten, ältesten Überlieferung, die man gefunden hat, nicht mehr drinstehen. Und deswegen hat man sie hier weggelassen. Aber da heißt es, Philippus sagte, wenn du glaubst, dann kannst du getauft werden. Es ist okay, man darf das historisch so machen. Aber ob Philippus das sagt oder nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall steht hier, sie hielten an. Und der Äthiopier stieg ins Wasser und Philippus taufte den Mann. Wahrscheinlich hat Philippus, als er so über Jesus erzählt hat, hat er von den Taufen berichtet, die passiert sind. Die Taufe an Pfingsten, als Jesus predigte, Petrus predigte und viele bekehrten sich. Die Taufe, die Philippus jetzt gerade in Samaria erlebt hat. Und wahrscheinlich war für den Äthiopier klar, okay, das ist mein nächster Schritt. Übrigens, Side Note, wenn du noch nicht getauft bist, warte nicht. Ja, gehe auf Allah zu, Tauftermine stehen wahrscheinlich schon fest und wenn nicht, dann steht noch ein Termin fest. Wenn du dich für Jesus entschieden hast, lass dich taufen, mach es fest. Ich weiß nicht, wie es dem Äthiopier in diesem Moment ging, als er das Wasser gesehen hat. Vielleicht hat er auch kurz gezuckt und dachte, okay, Wasser, Philippus, Taufe. Philippus, kann ich mich taufen lassen? Und Philippus sagt jetzt nicht, dass es da auch irgendein Gesetz gibt, dass ich das nicht darf. Ne? Und ich kann mir vorstellen, wie Philippus sagte, hey, na klar, alles gut, kannst du machen. Glaubst an Jesus? Ja, komm, wir machen das. Und es heißt, dass als der Äthiopier getauft wurde, Philippus plötzlich vom Geist des Herrn ergriffen wurde und an einen anderen Ort versetzt wurde. Wie auch immer man das auslegt, auf jeden Fall war der Äthiopier so hin und weg von der Taufe und der Begegnung mit Jesus, dass er Philippus nicht mehr gesehen hat. Und er fuhr weiter und setzte seine Reise fort mit Freude. Und jetzt können wir die Predigt beenden, aber ich muss euch noch was mitgeben, weil dieses Happy End steht nicht in der Apostelgeschichte, aber es ist so klar, dass es dazu gekommen ist. Schaut mal, der Äthiopier hatte so schlechte Erfahrungen gemacht in Jerusalem und hat trotzdem gelesen. Jesaja 53, dann begegnet er Gott, er wird gläubig, er lässt sich taufen und dann fährt er weiter voller Freude. Was schätzt ihr, was hat er gemacht beim Weiterfahren? Ich glaube, er hat weitergelesen. Wenn er schon 53 Kapitel geschafft hat, nach dem, was er in Jerusalem erlebt hat, wird er nach dem, was er jetzt erlebt hat, weiterlesen. Und ich sage euch was, er musste nicht lange lesen. 3 Kapitel später hat er das Buch vor Augen und glaubt nicht, was er liest. Jesaja Kapitel 56, Verse 3 bis 6. Da hat Gott schon viele Jahrhunderte im Vorfeld gesagt, ein Ausländer, der sich dem Herrn zugewandt hat, soll nicht sagen, bestimmt wird der Herr mich wieder ausschließen aus der Gemeinschaft seines Volkes. Und wer entmannt wurde, soll nicht klagen, ach, ich bin nicht mehr wert als ein dürrer Baum. Denn der Herr sagt, auch Eunuchen zähle ich zu meiner Gemeinde. Wenn sie den Sabbat als Ruhetag achten, wenn sie gerne tun, was mir gefällt und sich an meine Ordnungen halten, für sie ist Platz in meinem Tempel. Und ich werde sie in alle Ewigkeit nicht in Vergessenheit geraten lassen. Boah, ich stelle mir das so vor, wie dieser Eunuch das liest und sagt, boah, das ist gerade Wirklichkeit geworden. Das hat Gott vor vielen Jahrhunderten gesagt und heute habe ich das erlebt. Und Gott sagt ihm zu, in meinem Haus bekommst du einen Platz. In meinem Haus, nicht am Rand, nicht im Vorhof, in meinem Haus. Gott sagt ihm zu, du bekommst einen Namen. Ich weiß, wer du bist, du gehörst jetzt zur Familie. Und er erlebt, wie das, was er liest, Realität in seinem Leben geworden ist. Darf ich euch bitten, zum Gebet aufzustehen? Ich mag das so, dass in dieser Geschichte alles nicht auf Philippus zeigt und nicht auf Stephanus und nicht auf Petrus, sondern auf Jesus. Die ganze Geschichte steht und fällt mit Jesus. Sie beginnt mit Jesus, sie endet mit Jesus. Jesus ist das Zentrum. Jesus hat das getan, was in Jesaja 53 vorausgesagt wurde. Jesus hat das getragen, was uns von Gott getrennt hat. Er hat das bezahlt, was wir nicht bezahlen konnten. Und wer zu ihm kommt, er wird nicht im Vorhof, nicht im Garten, nicht irgendwo stehen gelassen, sondern wird eingeladen, hereinzukommen. Und deswegen ist diese Kirche in Clausthal ein guter Ort dafür. Und wenn du hier bist und bist auf der Suche und du bist Gott noch nicht begegnet oder du hast dich noch nicht für ihn entschieden, dann ist das ein guter Ort dafür und heute ist ein guter Tag dafür. Und für alle die, die schon mit Jesus unterwegs sind, aber noch nicht so ein richtiges Zuhause gefunden haben, noch keine Kirche, wo sie sagen, hier bin ich mit anderen gemeinsam unterwegs, ich lade dich heute dazu ein, werde hier heimisch. Schlag Wurzeln, mach mit, ja, committe dich. Lass uns gemeinsam Reich Gottes hier bauen. Und damit die, die heute vielleicht da sind und diesen Schritt noch nicht gegangen sind, diese Entscheidung für ein Leben mit Jesus, das heute tun können, ich biete das immer gerne an am Ende meiner Predigt. Das ist eine gute Möglichkeit, dass wir dich unterstützen. Deswegen, wenn du heute da bist, ich darf bitten, die anderen die Augen zuzuhalten oder vielleicht so auf den Boden zu gucken, dass wir so ein bisschen Privatsphäre haben. Wenn du heute da bist und du sagst, das hat mich bewegt, ich fühle mich angesprochen, ich will diesen Jesus kennenlernen, ich habe ihn noch nicht kennengelernt, ich habe mein Leben ihm noch nicht gegeben und heute ist mein Tag, würde ich so gerne für dich beten und dich auf diesem ersten Schritt begleiten. Bist du heute da? Wenn du da bist und du sagst, ja, ich will heute mein Leben Jesus geben, dann streck einfach deine Hand aus und dann bete ich gerne für dich. Ist jemand hier, der sagt, ja, heute ist mein Tag, mein Moment. Ich kenne ja viele gar nicht mehr hier, deswegen bin ich ganz entspannt von Fragen. Bist du heute da? Dann zeig mir gerne deine Hand. Okay, danke schön. Ich sehe keine Hände. Falls du doch, okay. Dankeschön. Noch jemand? Falls du da bist und du bist noch nicht sicher oder du sagst, boah, keine Ahnung, Albert, ich habe schon so viel erlebt und Rückschläge und vielleicht warst du sogar mal mit Gott unterwegs und bist andere Wege gegangen. Ich lade dich ein, lass uns ins Gespräch kommen. Du kannst auf mich zukommen oder auf Allah oder andere Menschen hier. Aber wenn diese Entscheidung für dich ansteht, vertage sie nicht. Okay? Ja. Bei dieser einen Person, die sich noch gemeldet hat, ich weiß ja, dass du schon länger mit Jesus unterwegs bist, aber dir geht es dann darum, das heute nochmal festzumachen. Verstehe ich es richtig? Okay. Dann lasst uns dieses Gebet sprechen mit diesem Festmachen, Jesus, dass ich mich heute für dich entscheide. Okay? Jesus, danke für alle, die heute da sind. Danke, die du jetzt angesprochen hast. Und selbst die, die schon mit dir unterwegs sind und die du heute dazu rufst, sich nochmal klar mit dir zu committen, nochmal Ja zu dir zu sagen, nochmal neu zu sagen, Jesus, du bist mein All und Alles, du bist mein Leben. Herr, alle, die irgendwie unsicher sind, die vielleicht schwanken, die hin und her geraten sind, die nicht wissen genau, wo sie dran sind, wo sie stehen, was du für sie hast. Ich bete, dass du heute sie einlädst, dass du heute sie berührst, dass du heute sagst, komm, geh mit mir. Und dass sie sich heute neu dafür entscheiden können, diesen Weg mit dir zu gehen. Danke. Und wenn hier jemand da ist, der sich noch nicht für dich entschieden hat und der sich nicht getraut hat oder irgendwie es steht doch irgendwas im Raum, ich bete, Herr, dass du Gelegenheiten gibst für gute Gemeinschaft, für gute Gespräche, so wie damals zwischen Philippus und dem Äthiopier. Herr, und wo auch immer Menschen heute da sind, die das Gefühl haben, ich bin es nicht wert, ich bin nicht gut genug. Ich bin irgendwie auch innerlich vielleicht verstümmelt und ich habe das Gefühl, ich reiche Gott nicht. Ich bete, dass du jetzt all ihre Angst, ihre Scham, ihre Zweifel, ihre Perspektive nimmst und ihnen zeigst, wie sehr du sie liebst, wie gut du sie findest, wie schön du sie gemacht hast, dass sie gut sind in dieser Welt, dass du sie hierher gestellt hast. Herr, wenn heute Menschen da sind, die das Gefühl haben, diese Welt braucht sie nicht, die vielleicht sogar gedacht haben, ich verlasse diese Welt, ich möchte hier nicht mehr leben. Ich bete, dass du sie jetzt mit deiner Liebe, mit deiner Gnade füllst. Dass du ihnen zeigst, wie wertvoll das Leben ist, das du ihnen geschenkt hast und wie gut das ist, was du für sie vorbereitet hast. Danke. Und ich bete für diese Kirche, für die Kirche am Ostbahnhof, dass sie bekannt ist als ein Ort, der Menschen empfängt. Ein Ort, wohin man kommen kann. Ein Ort, an dem nicht ausgegrenzt, nicht ausgestoßen, nicht weggeschickt wird. Ein Ort, an dem Menschen ankommen können und sich dann verändern und dann Schritte gehen. Ein Ort, an dem nicht draufgehauen wird, sondern getragen wird. Ein Ort, an dem geglaubt wird für die Menschen, die gerade keinen Glauben haben. Ein Ort, an dem im Miteinander, in der Gemeinschaft, Jesus, deine Gegenwart spürbar wird. Danke, Herr. Danke für die Berufung dieser Gemeinde. Danke, dass du sie so multinational gemacht hast. Danke, dass hier jeder zu Hause ist und dass du der Herr dieser Kirche bist. Amen.